Kopf und Herz sind wie ein Beet. Wir sind in dieser Zeit nach Erntedank. Und das eine ist ja, was wir an Früchten und Obst und Gemüse hier stehen hatten letzte Woche. Und das andere, welcher Samen in unser Herz fällt und wo Gott in unserem Herzen wirkt und wir auch erkennen, wer Jesus ist, immer mehr. Jesus ist vielleicht der Gärtner, so haben die ein oder anderen auch nach seiner Auferstehung gedacht und in diesem Lied haben wir es gesungen. Aber auch die Evangelien erzählen uns immer wieder, dass das Reich Gottes ganz klein anfängt und immer größer wird und wächst, dass manche nicht erkennen, wer er wirklich ist. Was wächst? Was hören wir? Was nehmen wir auf? Was wollen wir eigentlich wissen? Und dieser Wunsch, Jesus zu begegnen, was zu erleben, den hatten die Leute damals auch. In Kapernaum trafen sie sich. Das ganze Haus war schon voll und die Häuser platzten oder das Haus platzte aus den Nähten. Man hatte gehört, Jesus kommt und er heilt und er tut Wunder. Wer von uns wäre da nicht hingegangen? Und vor allen Dingen dieser Wunsch, gesund zu werden, ist ja auch ein Wunsch, den die meisten von uns haben. Das, was wir uns wünschen und was die meisten gerne zum Geburtstag gewünscht bekommen, ist so dieses Hauptsache gesund, Hauptsache das nächste Jahr. Und gleichzeitig erleben wir, dass Gesundheit nicht alles ist. Wir erleben Krankheit und Tod um uns herum. Ich selbst habe vor anderthalb Wochen eine Nachricht von einer Frau gekriegt, die gerade Anfang 50 verstorben war. Das ist schon die zweite Frau aus einem Arbeitskreis, in dem ich vor 10 Jahren saß. Es berührt. Mein eigener Bruder hatte seinen zweiten Todestag jetzt im September oder seinen Geburtstag, den er nicht hatte, und auch noch nicht so alt. Krankheit und Gesundheit ist ja keine Frage des Alters. Und was ist, wenn ich mich nicht so gesund fühle? Wie wäre es, nicht einsam zu werden? Mich zurückzuziehen oder zu merken, andere wissen gar nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Und wie wäre es, Schnips und alles ist wieder auf Null gestellt. Das Wunder ist passiert. Das Wunder von Veränderung. Dieses Wunder, gesund zu werden. Heile du mich, Herr, so bin ich geheilt, hieß unser Wochensprung. So werde ich heil. Da heißt nicht gesund. Das heißt heil. Bei Jesus ist es auch immer ein Ganzes. Auch dieses in Beziehung setzen in die Gemeinschaft hinein, dass Menschen da sind, aber dass man auch mit Gott in dieser Beziehung ist. Heil im Frieden sein, hier und in alle Ewigkeit. Dem Tod ist doch die Macht genommen. Jesus ist auferstanden. Aber das zu verkündigen und das dann im Alltag umzusetzen, sind ja auch zwei Schienen. Und das merke ich selbst und weiß es von anderen. Aber dieses Wunder, heil zu werden, ein Zeichen für das neue Reich. Im neuen Reich, bei Jesus in der Ewigkeit, da werden wir keine Krankheit, kein Leid, kein Schrei mehr haben. Und dieses Reich hat schon angefangen, ganz klein und wächst, bis wir eins vollendet sind in Ewigkeit. Das Haus platzte aus allen Nähten, weil alle unbedingt Jesus kennenlernen wollten. In den damaligen Häusern, die waren nicht so riesig. Und da passten 50 Leute und ein bisschen mehr rein und dann war es auch schon voll. In meine Wohnung würden keine 50 Leute reinpassen. Vielleicht doch, ich weiß es nicht, habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich möchte es auch gar nicht ausprobieren. Weil wenn die alle wieder raus sind, dann gibt es eine Menge aufzuräumen. Aber diese 50 Leute, die da kommen oder vielleicht auch mehr, die wollen was mitkriegen von Jesus. Und ich lese uns den Predigttext Markus 2, 1 bis 12. Und ich habe ihn nur teilweise aufs Sonntagsblatt geschrieben, weil einfach der Text länger ist als der Platz auf dem Sonntagsblatt, aber einige Stellen sind da, an denen ihr vielleicht auch hängen bleiben könnt. Einige Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück und bald wusste jeder, dass er wieder zu Hause war Die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr blieb, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen die Botschaft Gottes. Da brachten vier Männer einen Gelähmten herbei. Aber sie kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durch. Darum stiegen sie auf das flache Dach, gruben die Lehmdecke auf und beseitigten das Holzgeflecht, genau über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den Gelähmten auf seine Matte durch das Loch hinunter. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Kind, deine Schuld ist vergeben. Da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei sich: Was nimmt der sich heraus? Das ist eine Gotteslästerung. Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand. Jesus erkannte sofort, dass sie das dachten, und fragte sie: Was macht ihr euch dafür Gedanken? Was ist leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben, oder steh auf und nimm deine Matte und geh umher? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging vor aller Augen weg. Da waren sie alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Ich habe bei diesem Text wieder gedacht, ach, da sind so viele Sachen drin, die ich gerne mehr wissen würde. Das wird meine Neugier ja machen, und ich könnte mir so eine ganze Szenerie vorstellen, wo ich mich fragen würde: Wer hat eigentlich die Initiative ergriffen? Hat der Kranke gebettelt darum, dass die Freunde ihn endlich tragen? Hat er irgendwas gehört und hat gesagt: Komm Leute, macht das doch mal? Oder wer von den Freunden hat eigentlich die Initiative ergriffen? Wer hat diesen Plan gehabt, dass sie die dahin bringen? Davon sagt die Bibel leider nichts, aber ich fände es spannend, wer so eine Initiative, Persönlichkeit dabei ist. Und dann frage ich mich noch, wenn die dieses Lehmdach aufdecken, warum hat die keiner abgehalten? Hat Jesus keine Bröckelchen von oben rieseln gehabt? Warum ist keiner hingegangen und hat gesagt: Leute, stopp mal, da unten wird schon lauter Dreck auf Jesus fallen, das geht gar nicht. Hört doch mal auf. Die Kinder konnten die Jünger ganz schnell weghalten. Aber so eine Dachmontage ist schon auch was anderes. Sie hat keiner aufgehalten. Waren sie alle so beschäftigt mit Jesus? Das wären alles so Fragen, denen ich nachgehen könnte. Und dann wird es ganz lebendig vor meinen Augen, wenn ich mir diese Szenerie angucke. Und dann gucke ich zurück in Markus und denke: Was ist so der Auftrag? Der Auftrag von Jesus ist erstmal zu predigen. So steht es schon im ersten Kapitel und dann auch im zweiten. Der Auftrag ist zu predigen und das Reich Gottes zu verkündigen. Und da heißt es: Jesus verkündigte ihnen die Botschaft Gottes. Und die Botschaft Gottes war erstmal: Das Reich ist nah. Es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Zukunft, der Retter ist da. Und die, die Jesus noch gar nicht erkannt haben. Und diese Szene lädt uns ja ein zu fragen: Wie macht er ihn gesund und vergibt die Schuld? Und was ist eigentlich der Zusammenhang Schuld und Krankheit? Und wir müssen sehen, es lässt sich nicht so sagen. Alttestamentlich war das immer verbunden, dass Krankheit und Schuld was miteinander zu tun hatten. Aber wir sehen ja selbst, dass es nicht immer so zu klären ist. Aber darum geht es auch in diesem Text gar nicht, sondern das, was im Fokus steht, ist: Jesus hat Vollmacht. Jesus hat die Macht, Dinge zu tun. Jesus hat die Macht zur Veränderung. Und es gibt drei Beziehungen, die hier im Fokus stehen. Jesus ist der Einzige in diesem Text, der redet, und der Einzige, der handelt. Und auch die Gelehrten denken sich ja nur bei ihr. Ich weiß nicht, was in euren Köpfen hier rumgeht. Und ist vielleicht ja auch gut, dass ich das nicht alles so weiß. Und ihr vielleicht auch nicht, was in meinem manchmal vor sich geht. Aber die Gesetzeslehrer dachten sich ihren Teil, und Jesus wusste, was sie sich denken. Und er bringt es zur Sprache. Er bringt das Verborgene und das Versteckte zur Sprache. Und er ist derjenige, der handelt, der Sünden vergibt. Und das befreit, weil Sünde blockiert. Dieser Gelähmte war blockiert. Der war blockiert in seinen Beziehungen, blockiert in seinem Handeln, blockiert in dem Hinausgehen. Jesus hat drei Beziehungen hier in diesem Text. Das eine sind diese einigen Männer und diese vier Freunde. Jesus sah ihren Glauben. Und Jesus sah den Gelähmten. Und er vergibt seine Schuld und beauftragt ihn aufzustehen und zu gehen. Und der Gelähmte hört diese Vergebung, diesen Auftrag, und er geht aus dieser Passivität raus in die eigene Aktion hinein. Da sind die Schriftgelehrten, die Männer und die Gelähmten und Jesus mittendrin als der Handelnde und der Redende. Und ich möchte unseren Fokus auf diese fünf Freunde setzen. Es sind ja nicht nur die vier, die ihn hinbringen, sondern auch der Gelähmte ist ja einer von ihnen. Einer aus ihrer Mitte ist krank. Und die vier machen sich auf den Weg. Die haben Mut. Die wagen etwas. Und Jesus sieht das Vertrauen dieser Leute. Vielleicht staunen auch der anderen über diese Kühnheit, diesen Mut. Aber auch diese Demut zu wissen, wir können nichts ändern. Und wir können auch nicht alleine bleiben. Wir verstecken uns auch nicht. Wir gehen raus an diese Sache und wir wagen etwas. Und im Wagen passiert ein Prozess. Im Wagen, diesen Kranken in die Mitte zu legen, zu Jesus zu bringen, passiert etwas. Da sind die Männer, die sich eins machen, die anfangen zu tragen. Wir stellen uns zusammen und bringen unseren Freund zu Jesus. Und sie ließen sich nicht aufhalten. Und sie suchten kreative Wege, um Menschen zu Jesus zu bringen. Und die trauten sich was, selbst dieses Dach zuzumachen. Oder aufzumachen. Vielleicht auch uns an Stellen zu sagen, wir wagen es. Wir stellen uns zusammen. Wisst ihr, wir hatten am Montag hier diesen Erntedanktisch aufzuteilen und es war eigentlich nochmal ein Erntedankfest im Nachklang. Nachdem der Kindergarten raus war, kamen auch die Leute von vorne und haben sich hier Obst und Gemüse geholt. Und manche von denen haben gesagt, wir haben uns gestern nicht getraut. Wir haben uns gestern nicht getraut, hier reinzukommen. Und ich habe gedacht, schade, ich habe es verpasst, auch rauszugehen, aber vielleicht auch manche andere zu sehen, wer macht den ersten Schritt? Wir wünschen uns, dass Leute reinkommen. Vielleicht brauchen sie auch einen Brückenbau nach außen, um reinzukommen. Und nach dem Montag haben sie gesagt, das nächste Mal waren wir jetzt schon mal in diesem Raum drin. Unsere offene Kirche bietet manchen die Möglichkeit, erst mal reinzukommen, schon mal den Raum kennenzulernen. Und was, wenn Freunde sich zusammentun, anfangen zu beten für die Menschen da? Auch im Jesus-Center waren wir dann und haben den Rest des Obst und Gemüses, es war so reichlich, da auch noch verteilt. Und eine Offenheit, die da war, eine Freude. Und wo man einfach merkt, viele kleine Leute an vielen Stellen bringen ein Ganzes zusammen. Vielleicht denke ich mit meiner Kraft, was soll das noch? Wenn kein Ganzes du kannst werden, schließ an ein Ganzes dich an, hat mal jemand gesagt. Ein Satz, über den ich immer wieder mal nachdenke. Aber zu sehen, wenn ich alleine bleibe, ist meine Kraft vielleicht klein. Aber such dir Leute. Mir hat letztens jemand gesagt, wir sollten eigentlich Gebetskreise in allen Stadtteilen gründen für die Flüchtlingsarbeit und da, wo wir nicht helfen können. Wenn du alleine bist, such dir einen zweiten, einen dritten, einen vierten und schließt euch zusammen. Und da ist dieser Gelähmte. Man könnte dieses Paralytikos auch nennen, was da im Griechischen steht, die genaue Diagnose, ob er nun gelähmt war, aber vielleicht auch nur entkräftet, schwach, steif, krass, kraftlos, erschlaffte Knie haben. Letzte Woche erfuhr ich von einer Frau, die hatte Schmerzen und wusste in der Nacht gar nicht, was mache ich eigentlich? Wen rufe ich eigentlich an? Was ist hier? Wen kann ich wecken? Und ist es eigentlich schlimm, was ich jetzt hier habe oder nicht? Habe ich mich nur verlegen oder ist da was Ernsthaftes? Und sie konnte einfach Freunden mitten in der Nacht eine SMS schicken. Auch wenn sie nicht wusste, ob die schon in der Nacht gelesen wurde, aber sie wusste, ich bin nicht allein. Beten ist das eine, aber Menschen zur Seite zu haben, wir brauchen sie auch an unserer Seite. Und Jesus sah ihren Glauben. Der Glaube, der Hindernisse überwindet, aber vielleicht auch nur Mut wagt, es zu versuchen, nicht aufzugeben. Und er richtet den Gelähmten wieder auf. Er nimmt die Blockade. Das, was trennt, was von Gott trennt. Und Jesus spricht diesen Menschen an mit mein Kind. Und das ist eine ganz zentrale Einladung in diesem Text. Die Blockaden werden aufgelöst. Die Trennung zwischen Jesus und Gott ist aufgelöst. Das verkündigt Jesus in seiner Botschaft, indem er selbst Mensch wird. Dir zum Freund. Er entscheidet sich. Ich will dein Freund sein. Und dann zu sehen, er nimmt dich an. Und die Blockaden werden da aufgelöst. Immer wieder lesen wir ja auch, wenn wir über Krankenheilung und manches nachdenken, um diese Frage, wo beten wir füreinander, wofür beten wir, was ist eigentlich da? Und ich frage mich da auch immer wieder, was Jakobus 5 angeht, dieses Gebet der Ältesten für die Kranken, und frage mich manchmal, warum praktizieren wir es so wenig? Liegt es vielleicht an uns, es anzubieten? Liegt es vielleicht an den anderen, es anzufragen? Verspricht man sich nicht mehr so viel davon? Was soll da schon sein? Es zu wagen. Und auch in diesem Text heißt es immer wieder ein Zusammenhang zwischen, lasst uns Vertrauen wagen, zu Gott hinzukommen, ihm es hinhalten und einander zu bekennen, wo Blockaden sind, einander zu bekennen, wo vielleicht auch Schuld und Sünde in unserem Leben ist, um diesen Weg in Freiheit gehen zu können. Und die Vollmacht Jesus zeigt sich mitten in diesem Text im Vollzug. Ihr sollt sehen. Das ist nicht einfach Schnips, aber es ist der Weg. Ich selbst habe vor vielen Jahren mal ein Gebet von Ältesten in Anspruch genommen und habe für mich beten lassen. Da hatte ich kein gebrochenes Bein oder anderes, was man gleich sehen konnte, und habe zu jemandem gesagt, glaubst du, dass es auch für innere Sachen, vielleicht auch für manche Probleme, die da sind, gilt? Und 10 Jahre später habe ich mich bei diesen Ältesten bedankt. Es ist ein Prozess. Aber ich wusste, die gehen mit, sie bleiben dran. Und es sind Freunde, die zusammenstehen, die mein Anliegen mit vor Gott tragen, mit zu Jesus hin, an sein Kreuz. Die Frage ist ja zum einen, wem bin ich eigentlich der Freund? Für wen trete ich ein? Wen bringe ich vielleicht mit zu Jesus? Vielleicht, weil er mich fragt, kannst du für mich beten? Vielleicht bete ich es ihm auch an und sage, darf ich für dich beten? Wer sind meine Freunde? Ist vielleicht die zweite Frage. Aber vielleicht erstmal die Initiative, wem bin ich ein Freund? Mit wem mache ich mich eins? Wo sind die anderen, die ich suche? Und bin bereit, Hindernisse zu überwinden. Und die gleiche Frage immer wieder, Freund, Gelähmter, wo ist Jesus? Jesus ist in eurer Mitte und Jesus lädt euch ein. Und vielleicht wollen andere schon aus Neugier die Ersten sein oder drängen sich um Jesus und haben den Raum voll. Wir haben noch viele Plätze, es ist noch vieles frei, wo Jesus aber da ist und wartet. Und Jesus schickt keinen nach Hause, auch nicht den, der gerade das Haus kaputt gemacht hat. Wer sind meine Freunde? Wem bin ich Freund? Um wem vertraue ich mich an? Vielleicht braucht es Mut und manchmal vielleicht auch Demut, zu bekennen, ich kann es gar nicht alleine. Und für die, die Freunde sind, heißt es immer wieder, ich kann mich einsetzen. Nicht, weil ich so toll bin oder weil ich so eine Kraft habe. Nein, er kann. Jesus kann. Und weil er kann, setze ich mich ein. Weil er kann, lasse ich mich vielleicht auch tragen. Amen.